Hast du schon dein Testament gemacht oder deinen Nachlass geplant? Wenn nicht, dann solltest du dir unbedingt dieses Video anschauen. Ich habe mir die Nachlassplanerin Dr. Tatjana Rosendorfer vom VZ Vermögenszentrum zum Gespräch eingeladen. Sie ist eine wahre Expertin auf diesem Gebiet und mit ihr kläre ich Fragen, wie du dein Vermögen von einer Generation auf die nächste Generation möglichst steuerneutral übertragen kannst und auf welche Punkte du bei der Nachlassplanung achten musst. Wenn dich also dieses Thema näher interessiert, dann unbedingt jetzt dranbleiben. Viel Spaß.
Bevor es jetzt in unser Gespräch geht, noch ein kurzer Werbehinweis unseres Partners dieser Podcast-Episode, dem ETF-Anbieter Invesco. Du bist auf der Suche nach einer Anlagestrategie, die dir helfen kann, langfristiges Wachstum zu erzielen? Die High-Dividend-Low-Volatility-Ansätze von Invesco unterstützen dich dabei, durch ein volatiles Marktumfeld zu navigieren. Investiere in Unternehmen, die potenziell hohe Dividenden zahlen und gleichzeitig eher geringere Volatilität aufweisen. Mit ETFs und ETF-Sparplänen kannst du bequem und kostengünstig investieren. Auf invesco.de findest du einen ETF-Sparplanrechner, der dir anhand von vergangenheitsbezogenen Beispielen zeigt, wie mit kleinen und regelmäßigen Investitionen ein langfristiger Vermögensaufbau möglich sein kann. Starte also jetzt durch und probier es gleich aus. Weitere Informationen und natürlich einen Link zu dem ETF-Sparplanrechner findest du in den Shownotes. So, jetzt geht es aber direkt in unser Gespräch mit dem heutigen Gast und dazu wünsche ich dir jetzt viel Spaß.
Ja, hallo Frau Dr. Rosendorfer. Sehr schön, dass Sie heute zu uns hier ins Studio gekommen sind für ein Thema, was ich sehr, sehr spannend finde und Sie das ja auch perfekt abdecken und wir auch gemeinsam, Sie mit und ich mit dem VZ-Vermögenszentrum, haben wir in den letzten Monaten an dem Thema gearbeitet, Nachlassplanung. Erbschaft, Schenkung, Schenkungssteuer, also all diese Themen. Und das ist live gestellt worden, wo wir eine Menge Content haben. Und heute will ich nochmal mit Ihnen das ein bisschen vertiefen. Also erstmal schön, dass Sie da sind und dass Sie die Zeit gefunden haben, mit mir darüber zu sprechen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Sie sind ja auch eine Expertin, was das Thema angeht. Sie sind ja vom Beruf her Finanzplaner, vom Beruf her auch Finanzplanerin und auch spezialisiert auf das ganze Thema Nachlassplanung. Warum sollte man eine Nachlassplanung machen? Also was sind so die Top-Gründe, warum man da sich mit dem Thema überhaupt beschäftigen sollte?
Ein wichtiger Grund ist, dass man dafür sorgen kann, dass das Vermögen, das man hat, so weitergegeben wird, wie man das gerne möchte und das nicht dem Zufall oder den Dingen überlässt, die man halt einfach nicht weiß. Ein Beispiel ist ein kinderloses Ehepaar, das davon ausgeht, dass wenn ein Partner stirbt, der andere alles erben wird. Das ist aber nach der gesetzlichen Erbfolge nicht so. Unter Umständen erbt dann die Schwiegermutter oder der Schwager noch mit. Und das ist etwas, was man unbedingt vermeiden möchte. Und das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum man sich damit auseinandersetzen sollte.
Ja, ich glaube, je komplexer das ganze Familiensystem wird, desto schwieriger wird es ja dann auch. Weil das wusste ich nämlich in der Tat auch nicht, dass man quasi nach oben auch vererben kann. Man denkt ja immer, man vererbt nur sozusagen an die Kinder und oder Enkel oder sowas. Aber es geht auch nach oben, wie Sie gerade beschrieben haben. Ja.
Genau, komplexe Familiensituationen, Patchwork-Situationen, aber auch komplexere Vermögen erfordern, dass man sich darüber Gedanken macht, wie das Vermögen weitergegeben werden soll.
Und das hat ja dann auch gar nichts mit dem Vermögen an sich zu tun. Ja, ist ein kleines Vermögen oder ein großes Vermögen, das ist letztendlich ja für jeden relevant, so eine Entscheidung.
Genau. Man kann sagen, je größer das Vermögen ist, umso eher kommt dann das Thema Erbschaftssteuer noch zum Tragen. Bei kleineren Vermögen ist das vielleicht nicht so wichtig. Aber auch bei kleineren Vermögen möchte man einfach dafür sorgen, dass das Vermögen bei dem ankommt, bei dem es halt ankommen soll. Und nicht bei Personen, die jetzt vielleicht erbberechtigt sind, an die man aber dabei gar nicht gedacht hat.
Was ist denn zum Beispiel alles Vermögen? Also jetzt im Wertpapierbereich würde ich sagen, mein Depot. Vielleicht eine Immobilie würde mir jetzt noch einfallen. Aber was gehört denn da noch alles dazu?
Ja, zum Nachlass, zum Erben gehört im Grunde genommen alles. Alle persönlichen Gegenstände, Fotoalben, Kunstgegenstände, Schmuck, das Auto, das Wohnmobil vielleicht oder was man sich so an Gefährten zugelegt hat, alles gehört dazu. Also nicht denkt man sollte nicht nur an das Geld denken und an die Immobilie, sondern wirklich an alle Vermögenswerte, die man besitzt.
Wie ist es mit immateriellen Vermögenswerten? Also für mich ist es sehr wertvoll, für jemand anderen aber vielleicht nur ein Bild, was jetzt kein wertvolles Kunstwerk ist. Das ist dann egal, weil es ist letztendlich halt dann einfach das Bild, was vererbt wird, unabhängig vom Wert dann letztendlich.
Genau, da unterscheiden wir dann wahrscheinlich schon genauer. Ist es jetzt ein Gegenstand, der wirklich einen hohen Wert hat? Weil dann hat es vielleicht eine erbschaftssteuerliche Relevanz.
Also das Finanzamt will das dann wissen sozusagen.
Das Finanzamt will das wissen für die Erbschaftssteuer. Häufig sind die Dinge aber im persönlichen Bereich, also Schmuck oder Kunstgegenstände, eher Dinge, die mit emotionalem Wert verbunden sind und man da sicherstellen möchte, dass bestimmte Angehörige jetzt genau dieses Bild oder genau jene Uhr oder jenes Schmuckstück erhalten soll.
Aber ich kann ja schon, also Testament ist ja das zentrale Element, wo ich meinen letzten Willen sozusagen verteile oder darlege. Ich kann schon sagen, zum Beispiel meine Uhr, die soll meine Nichte bekommen. Und mein Depot soll meine Frau bekommen zum Beispiel. Ich kann also auch Sachen rausnehmen aus meinem Vermögen und die dann an ganz spezielle Personen oder vielleicht auch Tierschutzvereine oder sowas vererben.
Ja, wenn man ein Testament macht, kann man Vermögensgegenstände sehr gut und genau zuordnen. Mhm. Da gibt es aber ein paar Grundregeln, die man dann schon beachten muss. Mhm. Es ist ganz wichtig, dass man da beispielsweise einen Erben einsetzt. Also man braucht mindestens eine Person, die Rechtsnachfolger ist, die alle Gegenstände auch erst einmal erbt. Daraus können dann bestimmte Vermächtnisse, so nennen wir das, erfüllt werden. Das bedeutet, einer erhält jetzt den ganzen Nachlass, aber eine bestimmte Uhr, ein bestimmter Vermögensgegenstand soll an bestimmte Personen gehen oder ein bestimmter Betrag soll gespendet werden für eine gemeinnützige Organisation. Das kann alles angeordnet werden.
Und da bin ich dann als Erbe sozusagen dafür verantwortlich, dass das so verteilt wird.
Mhm, richtig.
Jetzt habe ich manchmal, hört man ja von so Erbengemeinschaften. Mhm. Was ist dann das?
Mhm. Erbengemeinschaften sind Gemeinschaften, die gemeinsam erben. Das passiert beispielsweise, wenn kein Testament vorliegt, die gesetzliche Erbfolge eintritt. Wenn wir ein Ehepaar mit Kindern nehmen beispielsweise und ein Ehepartner verstirbt, dann ist der andere Ehepartner gemeinsam mit seinen Kindern automatisch Erbe.
Sie bilden eine Hälfte und zwei Viertel dann sozusagen.
Genau, das ist eine häufige Konstellation, wenn das Paar in der Zugewinngemeinschaft verheiratet ist. Dann haben wir einen Ehepartner, einen länger lebenden Ehepartner und zwei Kinder. Alles gehört allen gemeinsam. Mhm. Sie müssen das Erbe aufteilen nach den Erbquoten. Das ist bei Geld gar kein Problem. Bei Immobilien ist es aber sofort ein Problem. Es gibt auch Erbengemeinschaften, da erben dann Personen, die sich vielleicht nicht so besonders nahe stehen. Also mehrere Cousinen und Cousins beispielsweise erben eine Immobilie. Dann müssen sie sich gemeinsam darüber einigen, was mit dieser Immobilie passieren soll. Mhm. Und das kennen vielleicht viele, dass in der Nachbarschaft Immobilien stehen, Häuser, die irgendwie praktisch brach liegen. Es passiert jahrelang nichts. Und dann heißt es immer, da ist eine Erbengemeinschaft drauf, die sind sich nicht einig. Mhm. Denn wenn nur einer sagt, ich möchte nicht verkaufen, dann kann eigentlich nicht verkauft werden, es sei denn, man leitet eine Zwangsversteigerung in die Wege, was man ja eigentlich auch nicht unbedingt möchte.
Und das sind ja eigentlich doch genau die Punkte, wo man vermeiden will. Ja. Also wenn ich jetzt derjenige bin, dem das Haus, sagen wir mal, gehört und ich kenne meine Familiensituation, dann sollte man das wissen, dass das Problem besteht und dann halt konkret danach handeln. Also zum Beispiel könnte ich das ja nur an eine Person vererben. Ja. Aber dann haben die anderen natürlich ein Problem, weil die dann im Zweifelsfall nicht das Haus bekommen. Wie regelt man das dann? Weil das ist ja dann vielleicht ein Konflikt, den ich als... wie bin ich denn dann?
Der Alleinerbe.
Wenn ich Sie sind der Erbe und ich bin der Erblasser, also der quasi das Vermögen hat, dann habe ich ja dann im Zweifelsfall das Problem, weil ich mich dann mit den noch Lebenden zu Lebzeiten rumärgern muss.
Mhm. Ja, da gibt es aber dann schon auch Lösungen, wenn man bei einer Immobilie einen Alleinerben einsetzt, dann bekommt der diese Immobilie allein, kann alleine darüber entscheiden. Das ist gerade für den länger lebenden Ehepartner schon sehr sinnvoll. Und die anderen Beteiligten, also die Kinder, die können dann über sogenannte Vermächtnisse bedacht werden. Die können dann vielleicht einen Anteil am Geld bekommen oder andere Vermögenswerte, die vielleicht da sind. Also so kann man das Erbe gut steuern durch eine testamentarische Regelung, damit man vermeidet, dass mehrere Personen erben werden und sich dann da gegenseitig im Wege stehen.
Muss ich ein Erbe immer gleichmäßig verteilen? Also kann ich jetzt zum Beispiel sagen, weil ich hätte jetzt ein Haus, 500.000 Euro, und dann gebe ich einem Erben die 500.000 Euro, habe aber noch ein bisschen Bargeld und dem anderen gebe ich nur 100.000 Euro. Das kann ich machen.
Mhm. Es gibt gar keine Verpflichtung. Also es gibt vielleicht. Man muss Kinder oder Angehörige nicht gleich behandeln. Mhm. Viele möchten das natürlich und wollen Kinder gleich behandeln, wollen für Gerechtigkeit sorgen. Die einzige wichtige Regelung dabei ist, dass es Pflichtteile gibt, unter denen man nicht bleiben kann. Mhm. Pflichtteil bedeutet, man kann nicht aus Ärger beispielsweise ein Kind enterben und sagen, du bekommst nichts, du bist undankbar und unser Verhältnis ist schwierig. Kinder sind gegenüber Eltern immer pflichtteilsberechtigt. Das ist die Hälfte ihrer gesetzlichen Erbquote. Das ist ein Mindestanspruch, den ein Kind gegenüber seinem Elternteil hat. Wobei das kein Automatismus ist, wenn ein Kind jetzt erstmal nichts erbt und sagt, es ist für mich in Ordnung, die Mutter soll jetzt erstmal alles bekommen und man fordert seinen Pflichtteil nicht, ist das in Ordnung. Mhm. Man hat aber das Recht, diesen Pflichtteil einzufordern.
Das heißt, in dem Beispiel, wo wir jetzt gesagt haben, es gibt eine Mutter noch, überlebend und zwei Kinder, dann hatten wir 50% die Mutter und jeweils 25% das Kind. Das heißt, das eine Kind würde dann mindestens mal 12,5% sozusagen Pflichtanteilsspruch haben.
Ganz genau.
Okay, so ist das. Wie kommt denn jetzt die Erbschaftssteuer da ins Spiel? Weil, was ich weiß, es gibt verschiedene Freibeträge, je nach Verwandtschaftsgrad. Und dann gibt es verschiedene Steuersätze, je nach Höhe der Erbschaft. Und wie schnell kommt man denn da in eine Steuerpflicht? Weil der Freibetrag ist ja so für den ganz nahestehenden 400.000, 500.000 Euro. Da ist ja schon eigentlich ein großer Betrag. Wie viel zahlen denn, wissen Sie das so viel, wie viel zahlen denn eigentlich Erbschaftssteuer insgesamt in Deutschland? Also ist es für viele Erbschaften, wo dann eine Steuer anfällt, oder sind die meisten Erbschaften eher so steuerfrei?
Das weiß ich in der Tat nicht. Ich weiß aber, dass das Erbschaftssteueraufkommen insgesamt für unser Steueraufkommen in der Bundesrepublik wirklich nicht besonders entscheidend ist. Mhm. Für den Einzelfall mag das manchmal sehr schmerzhaft sein. Wenn jetzt eine Immobilie, die einen Wert von 800.000 Euro beispielsweise hat, in München schnell der Fall, wird dann an einen Ehepartner hinterlassen, wenn diese jetzt eine vermietete Immobilie ist und es keine weitere Steuerbegünstigung gibt, dann müssten, nachdem der Ehepartner einen Freibetrag von 500.000 Euro hat, 300.000 Euro versteuert werden. Da sind wir bei einem Steuersatz von 15%. Also das ist dann schon einiges an Steuerlast, was da auf den...
Vor allen Dingen, weil es man auch aus der Immobilie nicht rausnehmen kann.
Ganz genau.
Muss ich dann einen Kredit aufnehmen oder wie macht man sowas dann?
Das Finanzamt ist da nicht unbedingt besonders gnädig, soweit ich die Literatur kenne. Aber wenn es eine eigengenutzte Immobilie ist, dann kann man eine Stundung beantragen. Mhm. Also ich muss dann nicht ausziehen und die Immobilie sofort verkaufen, um eine Steuerlast zu begleichen. Mhm. Aber man muss in der Nachlassplanung beim Vermögensübergang schon überlegen, wo kommt dann Geld her, wenn Steuerlasten entstehen. Mhm. Jetzt sind die Steuersätze bei gerade nahen Angehörigen, also das sind die Ehegatten, Ehepartner, die Kinder, erstmal niedrig. Also wenn ich den Freibetrag gerade überschreite, dann bin ich für die ersten 75.000 Euro bei 7% Steuersatz. Das ist jetzt nicht so hoch. Und dann kommen 11-15%. Also es steigt dann erstmal moderat an, aber natürlich muss dieser Betrag auch irgendwo dann herkommen.
Jetzt haben Sie gesagt, nicht hoch, da höre ich jetzt schon ein paar, die sagen, Moment mal, das ist ja alles schon versteuertes Geld, jetzt muss ich es nochmal versteuern. Das ist so die Diskussion, die es ja immer wieder gibt. Ja. Mhm. Wie ist da so Ihre Meinung auf das Thema, wenn ich da fragen darf? Also Sie haben ja damit jeden Tag, sage ich mal, zu tun. Wie denken die Menschen drüber?
Also in der Tat monieren das schon viele unserer Kunden und sagen, das ist versteuertes Einkommen, wir haben uns das wirklich hart erarbeitet, wir haben hier eine Immobilie, jetzt sollen unsere Kinder da auch noch Erbschaftssteuer darauf bezahlen. Das ist nachvollziehbar, das ist eine verständliche Debatte. Ich glaube, wichtiger ist auch noch, dass es schon auch Ungerechtigkeiten bei der Erbschaftssteuer gibt, weil es zum Beispiel, wir haben begünstigtes Betriebsvermögen, das heißt, Firmen können steuerfrei an ihre Kinder, an die nächste Generation Betriebsvermögen übertragen. Das hat den sinnvollen Hintergrund, man möchte nicht das Unternehmen schließen müssen, weil sie Steuerlasten tragen müssen, es sollen Arbeitsplätze erhalten bleiben und so weiter. Aber so ein Kleinhäusler, der jetzt vielleicht im Münchner Umland sich da eine Immobilie zugelegt hat, die jetzt einen hohen Wert hat, der empfindet es als ungerecht. Das kann ich nachvollziehen.
Na, im Vergleich dann auch. Mhm. Ich meine, ich hatte früher mal in einem Mehrfamilienhaus in München gewohnt. wo dieses Haus über Generationen im Familienbesitz war und da ist der Eigentümer dann verstorben und das, ich weiß nicht, wie das ausgegangen ist, aber da kann ich mir vorstellen, das Haus hat einen Riesenwert, so ein klassisches Münchner Mehrfamilienhaus mit, weiß ich, 1000 Quadratmeter Wohnfläche, so ein schöner Altbau. Das ist ja dann schon echt ein Problem, wenn dann da plötzlich große Beträge entstehen. Ja. Wie kann man denn das vermeiden? Also da ist wahrscheinlich dann die Schenkung ein Weg, das zu tun. Gibt es noch andere Möglichkeiten oder wie gehen Sie denn um, wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich würde mich jetzt gerne mal beraten lassen, ich bin vielleicht 40, 50, das haben wir, das ist die Familiensituation, was machen wir denn jetzt?
Genau, da gehen wir dann schon in eine detailliertere Planung. Die Schenkung ist eine gute Möglichkeit, Vermögen steuergünstig weiterzugeben, denn die Freibeträge, die man da nutzen kann, leben nach 10 Jahren wieder auf. Das heißt, man kann einem Kind Vermögen im Wert von 400.000 Euro steuerfrei schenken und dann kann man das nach 10 Jahren wiederholen, weil dann wieder dieser Freibetrag zur Verfügung steht. Das macht man sich in einer Schenkungsplanung schon zunutze. Jetzt kommen viele Kunden zu uns in die Beratung und sagen, wir möchten schenken, weil wir unbedingt die Steuern vermeiden möchten für unsere Kinder. Und da gehen wir dann im zweiten Schritt in die Planung und hinterfragen, können Sie sich die Schenkung leisten? Wie hoch ist denn eigentlich das Gesamtvermögen? Wie hoch wäre denn eigentlich die Steuerlast im schlimmsten Falle, wenn man jetzt nichts verschenkt? Und manchmal ist das Vermögen so, dass man sagt, na also so schlimm ist das dann tatsächlich nicht mit der Steuer.
Das ist quasi der bessere Weg, ist dann eine Steuer zu zahlen, als jetzt den ganzen Aufwand von Trennung, Schenkung und so weiter über Jahrzehnte dann zu
Ja, genau. Also für uns ist es immer eine Abwägung zwischen der eigenen finanziellen Absicherung. Also wenn ich eine Immobilie noch nicht verschenkt habe, kann ich sie vielleicht im höheren Alter noch verkaufen und für Pflegekosten das Geld verwenden. Also eine Abwägung zwischen der eigenen Absicherung und auch der finanziellen Flexibilität und der Steuerlast, die die Kinder einmal haben werden. Wenn höheres Vermögen da ist, dann würde ich sagen, na, dann sollte man schon rasch in eine Schenkungsplanung hineingehen, weil dann ist es schon sinnvoll, sukzessive Vermögen zu übergeben, weil man dann, wie bei so einem Mehrfamilienhaus, wirklich hohe Steuerlasten vermeiden kann.
Wie viel Vermögen, wir hatten es schon mal kurz so ein bisschen, wie viel Vermögen, ab wann macht denn das Sinn? Also kann man das irgendwie sagen, dass, also aus der Erfahrung, also wenn jemand 500.000 Euro hat, dann macht es wahrscheinlich keinen Sinn. Wenn jemand 5 Millionen hat, dann macht es auf jeden Fall Sinn.
Ja. Viele besitzen ein Eigenheim. Das hat vielleicht schon einen Wert von 800.000, 1 Million. Das geht ja schnell. Und dann noch ein erspartes Depot, 500.000 Euro. Das würde ich sagen, das behält man vielleicht besser wirklich für sich. Wenn aber noch eine weitere oder zwei weitere Eigentumswohnungen als Mietobjekte da sind, dann sollte man schon mal anfangen zu schenken. Oder wenn ein Wertpapiervermögen da ist, das schon 1 Million übersteigt, zusätzlich zu einer Immobilie. Also abhängig vom Alter. Ich finde, ein wichtiger Entscheidungsgrund ist noch, wie alt sind die Personen, die schenken wollen? Wenn jetzt der Ruhestand schon mal begonnen hat und man schon mal weiß, wie viel Geld brauche ich eigentlich, um meinen Ruhestand abzusichern, dann habe ich auch so ein Gefühl dafür, wie sind meine Finanzen, wie viel Geld werde ich noch benötigen. Aber man muss auch ein Worst-Case-Szenario rechnen, was ist, wenn eine Pflegebedürftigkeit kommt, habe ich dann noch genug Geld.
Sind die Leute eigentlich eher, ich sage jetzt mal, geizig im Sinne von, wenn die zu Ihnen kommen und sagen, ich habe jetzt das Vermögen, ich muss es jetzt machen, um Steuern zu sparen, aber eigentlich will ich es für mich lieber gern behalten und nicht jetzt unbedingt an meine Kinder geben. Also gibt es von der Einstellung, wir wissen, wie ich meine, gibt es sowas auch? Oder wie gehen die Leute damit um? Oder sind die eher so, dass sie sagen, nee, das ist mir jetzt wichtig, ich will, dass das jetzt an die Familie weitergegeben wird. Das will ich jetzt aktiv sozusagen denen was Gutes tun, denen das Leben vielleicht auch erleichtern. Ja. Also wie ist da so die Einstellung?
Also natürlich hat man immer die ganze Bandbreite, aber ich habe schon ein bisschen den Eindruck, es überwiegen diejenigen, die gerne weiter schenken wollen. Mit warmer Hand schenken, den Kindern was Gutes tun, damit ja keine Steuerlasten entstehen. Und ich habe manchmal das Gefühl, meine Aufgabe ist, sie davon abzubringen und oder zumindest mal sie zum Nachdenken zu bringen und zu sagen, Mensch, achten Sie auf Ihre eigene Versorgung. Sie haben sich's erarbeitet. Sie brauchen das Geld im Ruhestand, im Alter. Vielleicht wollen Sie auch noch irgendwelche Ausgaben tätigen, geben Sie nicht alles schon gleich an die Kinder weiter. Aber ein Punkt begegnet mir auch häufig. Man möchte gerne auch schon mal Vermögen weitergeben, aber noch so ein bisschen die Kontrolle darüber behalten. Also es noch nicht so ganz aus der Hand geben. Also schon Steuern sparen, aber manchmal ist man in Sorge nicht, dass das der Filius dann das Geld auf den Kopf haut, kaum kriegt das geschenkt.
Da muss man ist es dann sowas wie ein Niesbrauch? Also genau. Dass man dann quasi sagt, so eine Mittellösung. Mhm. Können Sie das vielleicht kurz mal erklären, was das ist, ein Niesbrauch? Mhm.
Man kann eine Immobilie oder eben auch Wertpapiere verschenken. Mhm. Und bei einer vermieteten Immobilie leuchtet das, glaube ich, sofort ein. Ich verschenke die Immobilie und als Schenker bekomme ich weiterhin die Mieteinnahmen. Das ist der Niesbrauch. Ich behalte mir vor, dass ich die Früchte sozusagen aus diesem Vermögenswert weiterhin erhalte. Und bei Wertpapieren funktioniert es ähnlich. Ich schenke Wertpapiere und bekomme weiterhin die Dividenden und die Zinsen.
Mhm. Aber wer hat jetzt bei dem Depot dann die Verfügungsgewalt? Also kann ich, wenn Sie mir jetzt ein Depot schenken würden, Sie kriegen die Dividenden und ich verkaufe die Aktien und
Geht dann nicht.
Also ich kann nicht drüber verfügen.
Ja, das, genau.
Es ist für immer sozusagen erstmal so investiert, wie es investiert ist.
Ja gut, das Depot wird schon verwaltet, es muss verwaltet werden, so wie eine Immobilie auch verwaltet werden kann. Aber die beschenkte Person kann weder über die Immobilie verfügen, kann sie nicht verkaufen oder beleihen oder ähnliches. Und die Wertpapiere können auch nicht verkauft werden. Die werden natürlich bewirtschaftet, umgeschichtet, das muss schon sein. Aber die beschenkte Person ist rechtlich Eigentümer dieses Vermögenswertes, aber die Erträge daraus bleiben eben beim Schenker. Das sichert den Schenker ab und er hat weiterhin die Kontrolle über dieses Vermögen.
Kann man solche Sachen, also jetzt sowohl Erbschaft, Planung oder diese eingeleiteten Schenkungen sozusagen, kann man die eigentlich wieder rückgängig machen?
Ja, das sollte man auch unbedingt vereinbaren. Das sind dann sogenannte Rückforderungsrechte, die der Schenker sich vorbehält oder die man vereinbart. Was passiert zum Beispiel, wenn ich eine Immobilie verschenke an mein Kind und mein Kind verstirbt vor mir? Das ist so eine Situation, in der man dann die Immobilie praktisch wieder zurückfordert.
Dann würde es ja normalerweise an zum Beispiel an die Frau gehen oder den Partner plus die Kinder, wenn da ist. Und wenn ich das nicht will, dann würde in dem Fall es wieder zurückfallen.
Genau, dann wird ein Rückforderungsrecht vereinbart. Oder auch, wenn das Kind, dem ich das ein Vermögenswert geschenkt habe, sich überschuldet, ein Insolvenzverfahren angefangen wird, dann kann man das Vermögen schützen und sagen, in dieser Situation wird das Geschenk rückabgewickelt.
Und das schreibt man dann in der...
Das muss in den Schenkungsvertrag hinein.
Genau, das ist genau. Im Notar, glaube ich, auch muss man den machen. Sehr spannend. Also das ist so ein großes Feld. Ja. Ich glaube, da müssen wir vielleicht uns nochmal treffen. Wir können ja auch mal vielleicht die Zuschauer fragen, was sie so interessiert oder was euch so interessiert. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob wir mal nochmal über das Thema Testament sprechen sollten, über Schenkung, Erbschaftssteuer, also ein bisschen tiefer in die Themen gehen. Hätten Sie ja wahrscheinlich auch Lust dazu.
Selbstverständlich.
Es gibt, wie gesagt, ganz viele Inhalte auf der Webseite. Da kann man auch in der Videobeschreibung mal den ersten Link anschauen und dann durchkämpfen, sage ich jetzt mal so salopp. Besonders komplex wird es ja wahrscheinlich auch, sobald eine Firma im Spiel ist, weil das dann auch ein Riesenvermögenswert ist, weil da kann ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Bei mir, also dieses ganze Thema, was wir jetzt hier so bearbeitet haben, hat bei mir auch sehr viel ausgelöst. Die Frage ist ja, was mache ich mit meiner Firma? Ich habe keine Kinder mit meiner Frau zusammen. Wir haben auch noch Zugewinngemeinschaft. Also das ist, da muss, glaube ich, unbedingt insgesamt was geregelt werden in dem Zusammenhang. Und Patchwork-Familien, Firmen, große Immobilien, haben Sie schon gesagt, da muss man auf jeden Fall reinschauen und gucken, was man, also wie man das, wie die Situation ist.
Also wenn Firmenvermögen da ist, dann ist unbedingt zu prüfen, was ist in diesen Gesellschaftsverträgen auch geregelt, ist da eine Vererblichkeit geregelt, gibt es auch Überlegungen, jetzt beispielsweise auch so bei kleineren Mittelständlern, die eine Autowerkstatt oder eine Schreinerei besitzen oder so, gibt es Überlegungen, die schon an die Kinder weiterzugeben. Da gibt es ja enorme Begünstigungen, wir haben sie vorhin schon besprochen. Das muss gut geplant sein, dass man da nicht in irgendwelche Steuerfallen hineintappt, weil gerade jetzt bei Mittelständlern ja auch dann oft noch Immobilien dabei sind. Ist das Betriebsvermögen oder Privatvermögen? Das muss man gut trennen. Und bei großen Vermögen ist auch wirklich eine gute Planung sinnvoll, damit man einfach diese Steuerlasten, die entstehen können, dass man die gut im Blick hat, dass man dafür sorgen kann, dass Steuern auch bezahlt werden können, dass die einen nicht überrennen und man hat dann plötzlich gar kein Geld. Und man kann auch mit klugen Regelungen schon dafür sorgen, dass Vermögen steuerschonend übergeht. Das alles muss man einfach berücksichtigen. Und bei Patchwork-Familien ist es besonders wichtig, ein Testament zu verfassen, damit der Vermögensübergang nicht so dem Zufall anheimfällt. Mhm. Je nachdem, wer zuerst verstirbt, wessen Kinder sind denn eigentlich dann erbberechtigt nach der gesetzlichen Erbfolge. Das sind nämlich nur die leiblichen Kinder und nicht die Stiefkinder. Mhm. Und wenn man aber nicht möchte, dass die Stiefkinder leer ausgehen, dann muss man da irgendetwas auch regeln. Mhm. Das ist einfach notwendig.
Wenn man jetzt plant oder auch meinetwegen nicht geplant hat, weil man nicht so viel Vermögen hat und plötzlich aber, jetzt sage ich mal, ein teures Bild im Keller findet, da würde der Staat ja dann kommen und sagen, hey, da ist ja ein Vermögenswert plötzlich da. Dann hat man quasi Pech gehabt, weil man konnte ja auch gar nicht reagieren, wenn also überraschend sozusagen ein Vermögenswert
stimmt,
da ist.
Stimmt, ja, genau. Also wenn ein Bild im Keller steht, das jetzt ein Picasso ist, ein unerkannter, dann könnte man immer noch dieses einem Museum zur Verfügung stellen.
Aber man könnte das ja auch dann einfach nicht dem Finanzamt melden, theoretisch. Dann macht man sich strafbar, logischerweise.
Das ist Steuerhinterziehung, aber, ja, genau. Ah, okay. Also man muss dann schon alles melden dem Finanzamt, was man da geerbt hat.
Hier in München, da gab es mal ein paar Straßen weiter, so einen alten Gewerbebetrieb mitten in den Mehrfamilienhäusern. Und das war sehr runtergekommen. Ich glaube, das war eine Autowerkstatt oder irgendwie sowas. Und dann habe ich mir auch nur gedacht, ja, das ist nichts wert. Und dann habe ich ein paar Jahre später, habe ich in der Zeitung gelesen, dass die das verkauft haben, aber auf Erbpacht das Grundstück, weil das Grundstück Millionen wert war. Mhm. Die Firma drauf war nichts wert, aber das Grundstück war in der Firma. Und deswegen hätten die da, wenn die das verkauft hätten, einen riesen Gewinn in der Firma realisiert und hätten da halt dann 50% oder was auch immer Steuern zahlen müssen. Mhm. Deswegen haben die das Grundstück dann behalten und haben das über Erbpacht sozusagen verkauft. Und jetzt kriegen die halt, glaube ich, dann Erbpachtzins irgendwie. Ja. Und irgendwann mal fällt das Grundstück wieder irgendwie zurück. Ja. Mhm. Also das sind genau solche Fälle.
So ein klassischer Fall.
Genau, wenn man da nicht drauf schaut und denkt, ach, das ist ja nur so ein alter Kfz-Laden, aber da ist das Haus oder das Grundstück ist plötzlich ein paar Millionen wert, dann hat man halt ein Problem, wenn man das nicht richtig plant.
Ja, ganz genau, richtig.
Sehr spannend. Das Thema, ja, wie man sicherstellen kann, dass das Vermögen richtig übergeben wird, haben wir ja schon gesagt. Jetzt vielleicht noch eine kurze Frage zum Testament. Ich kann ein Testament wahrscheinlich nicht so in einer Papierform auf dem Computer schreiben, sondern ich muss das handschriftlich machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, wissen viele nicht. Mhm. Bietet sich ja irgendwie an, dass man es schnell runterschreibt und dann nur unterschreibt. Aber das muss handschriftlich sein oder halt beim Notar.
Genau, das ist wirklich. Und es kann wirklich irgendein Schmierzettel sein. Hauptsache, es ist mit der Hand geschrieben. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Mhm. Auf gar keinen Fall auf dem Computer schreiben, ausdrucken und unterschreiben. Es ist einfach ungültig.
Wenn man jetzt eins schreibt und dann ein Jahr später nochmal eins schreibt, sollte man das alte natürlich vernichten, nehme ich mal an. Oder also nicht, dass dann zwei im Umlauf sind, aber dann würde trotzdem, wenn jetzt zwei da liegen würden, würde das neuere sozusagen gelten? Oder ist es kritisch?
Das ist kritisch. Also wenn es zwei Testamente gibt und beide würden dem Nachlassgericht dann vorgelegt werden. Man hat übrigens als Bürger immer die Pflicht, wenn man ein Testament findet, muss man es beim Nachlassgericht abgeben, weil nur dieses offizielle zur Kenntnis nehmen durch das Nachlassgericht ist eine Testamentseröffnung. Also das ist nicht so wie im Film, wo dann die Familie um den Tisch sitzt und der Notar macht dann den Briefumschlag auf. Sondern es ist im Grunde genommen ein bürokratischer Akt. Die Rechtspflegerin, der Rechtspfleger holt das Testament oder nimmt es zur Kenntnis und schreibt ein Protokoll darüber, dass das Testament jetzt eröffnet ist. Und wenn zwei da sind und es steht bei keinem, ich widerrufe meine vorherigen Verfügungen, dann gilt erstmal alles. Mhm. Und der Rechtspfleger muss dann auslegen, was gilt denn jetzt eigentlich? Und wenn das jetzt nicht sich widersprechende Aussagen sind, gilt erstmal alles. Ansonsten gilt eher das Aktuellere. Aber es ist schon sinnvoll, dann lieber zu sagen, wenn ich noch ein Testament, ein neues schreibe, ich widerrufe alle bisherigen Verfügungen, dann ist einfach eine Klarheit hergestellt.
Ja, interessant. Ja, also das ist ein hochspannendes Thema. Also das macht mir sehr viel Spaß. Wir können dann noch stundenlang weiterreden. Ein Punkt fährt mir jetzt nämlich noch ein, denn der letzte Punkt, der ist nämlich auch noch ganz wichtig, weil wir sind ja jetzt im digitalen Zeitalter. Wir hatten schon gesagt, Testament auf dem Computer schreiben geht nicht. Mhm. Es gibt ja auch noch diese ganzen anderen digitalen Zugänge. Vielleicht können wir das noch kurz mal anreißen. Mein Facebook-Account, mein ganzes E-Mail-Konto. Wie ist das denn eigentlich geregelt?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Also es ist höchstrichterlich festgestellt, dass digitaler Nachlass an den Erben übergeht. Da hat es vor vielen Jahren mal dieses bekannte Facebook-Urteil gegeben. als ein jugendliches Mädchen sich, glaube ich, das Leben genommen hat und die Eltern unbedingt den Content bei Facebook prüfen wollten, um einfach auch zu verstehen, was ist denn da eigentlich vorgegangen. Und sie mussten wirklich klagen, damit die Inhalte auf Facebook ihnen zur Verfügung gestellt wurden als gesetzliche Erben. Also das ist eindeutig. Nur, wie kommt jetzt der Erbe an den digitalen Inhalt? Welche Accounts gibt es? Welche Passwörter gibt es? Wo ist denn eigentlich, wo hinterlassen wir überall Spuren?
Das ist ja überall. Überall, wenn man sich anmeldet, ist die E-Mail-Adresse ist ja wahrscheinlich ein zentrales Thema. Aber selbst da kann man ja hunderte E-Mail-Adressen haben.
Und da kann man nur appellieren, dass sich jeder die Mühe macht, mal die wichtigsten Accounts aufzuschreiben, die Passwörter zu notieren, einer vertrauten Person zu sagen, pass auf, hier habe ich überall etwas, weil einer muss sich kümmern und es irgendwie löschen oder übernehmen. Also da muss man sich auf jeden Fall drum kümmern. Es gibt schon auch Dienstleister, die dafür in Frage kommen und die sagen, wir löschen alle Accounts und kümmern uns. Aber ohne Zugangsdaten kommt man da praktisch auch kaum dran. Also das ist ganz wichtig.
Das fängt ja auch schon bei einer PIN vom Handy oder sowas an. Also wenn ich da nicht drauf komme, dann ist schon mal super schwierig. Und da hängen ja auch mittlerweile so viele Zahlungssachen mit dran.
Und ganz wichtig, jetzt auch im Zusammenhang mit Kryptowährungen, also wenn man Bitcoins oder andere Kryptowährungen hat und man hat dann so, das ist ja im Grunde genommen alles virtuell, digital irgendwo untergebracht und dann gibt es irgendwo ein Passkey. Also da muss man dafür sorgen, dass da dieser Passkey auch den Erben zugänglich ist, sonst ist diese Währung, ist dieser Wert einfach unwiderruflich weg.
Da gibt es ja auch so eine lustige Geschichte, da hat einer Bitcoins in einem Computer gehabt, der ist dann weggeschmissen worden und der hat sich jetzt, soweit ich das weiß, diese Müllhalde gekauft, wo der anscheinend liegen muss, weil die Bitcoins, die da drauf sind, halt Millionen schwer oder wert sind, aber bisher, glaube ich, hat er es noch nicht gefunden.
Genau, aber gut, wer Bitcoins hat, weiß, dass er sich um sowas kümmern muss. Aber es gibt ja auch einiger Inhalt, den man da im Internet auch in der Cloud hat. Ja. Und wenn man zum Beispiel auch tatsächlich nicht möchte, dass bestimmte Personen bestimmte Inhalte sehen oder erhalten, dann muss man auch dafür Sorge tragen, dass das gelöscht wird. Also man braucht einfach eine Anweisung, eine Verfügung, was soll mit meinem digitalen Nachlass passieren, wer soll was bekommen, wer soll Zugang erhalten und wo sind die Passwörter.
Wenn man jetzt zuschaut und sagt, okay, oh, interessant, da waren jetzt einige Punkte dabei, wo ich nicht so auf dem Schirm hatte, zum Beispiel jetzt das mit den digitalen Themen. Wie sollte man da jetzt vorgehen? Also sollte man erstmal im stillen Kämmerchen für sich selbst sozusagen mal vielleicht einen Überblick verschaffen und dann überlegen oder im Dialog, wenn man einen Partner hat, mit dem Partner oder der Partnerin das abklären oder wann trete ich an die Familie heran, wenn ich jetzt schon älter bin zum Beispiel und das noch nicht geklärt habe, wann bringe ich die mit ins Spiel? Also wie gehe ich da am besten vor, um dieses Thema insgesamt mal anzugehen?
Das Thema Nachlass insgesamt.
Genau. Also, dass ich mal für mich, also mal versuche, das zu regeln, weil ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, so, jetzt habe ich das alles mir aufgeschrieben, Petra, du kriegst eine Million, du kriegst nichts. Das schürt ja Probleme. Also, wie ist die beste Herangehensweise für jemanden an dieses Thema?
Also sicherlich ist es sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen und für sich und auch vielleicht innerhalb der Familie oder zunächst einmal mit dem Partner eine Bestandsaufnahme zu machen. Was besitzen wir alles? Wie viel haben wir? Und dann ist es sinnvoll, sich zu informieren. Wenn ich kein Testament mache, tritt die gesetzliche Erbfolge ein, passt es für mich. Es gibt ja wirklich viele Situationen, da braucht man kein Testament. Da ist es in Ordnung, dass der Partner die Kinder erben. Wenn ich den Nachlass planen möchte und Vermögensübergang planen möchte, dann ist es auch wirklich eine Empfehlung, mit den Personen, mit den Familienmitgliedern auch ins Gespräch zu gehen. Also gerade wenn die Kinder schon älter sind, erwachsen sind, schon ein eigenes Leben haben, man denkt als Eltern immer, ich weiß genau, was mein Kind will. Die wollen bestimmt mal das Elternhaus und die Kinder sagen, okay, die alte Hütte möchte ich auf gar keinen Fall. Verkauft die, wenn ihr die nicht mehr braucht oder so. Also ins Gespräch, ins offene Gespräch zu gehen und Transparenz zu schaffen, das ist in vielen Situationen sinnvoll. Und dann, wir im VZ Vermögenszentrum bieten natürlich auch Beratung und Unterstützung an. Wir machen das als Honorardienstleistung. Unser Fokus ist die wirtschaftliche, persönliche und auch steuerliche Situation. Also wenn man jetzt wissen möchte, wie kann ich meinen Nachlass unter diesen steuerlichen, wirtschaftlichen Aspekten gut planen, wie kann ich Vermögensübergang gut planen, dann kann man sich an uns wenden. Wenn schon klar ist, wie dieser Vermögensübergang vonstatten gehen soll und man braucht einfach eher juristische Hilfe, um ein Testament zu errichten, dann ist der Fachanwalt für Erbrecht auch eine gute Adresse.
Kann ich direkt zum Notar gehen, aber die machen keine Beratung, oder?
Genau, der Notar beurkundet Testamente, macht in der Regel weniger Beratung. Und der Vorteil eines Fachanwalts für Erbrecht ist in der Tat, dass der Anwalt den Streit auch kennt. Viele Fachanwälte vertreten ja nun Mandanten in Streitfragen. Und die wissen auch manchmal schon so, wo die Knackpunkte in Familien auch sind. Aber das ist eben die juristische Beratung. Der Steuerberater macht die steuerliche Beratung. Und wir haben so den Fokus, eher so ganzheitlich auf so eine Situation zu schauen und wirtschaftliche, steuerliche und rechtliche Fragen so unter einen Hut zu bringen. Wir beraten aber nicht rechtlich. Das ist nicht unser Geschäft. Wir können aber Planungen so weit vorbereiten, dass man dann hinterher zum Notar oder Rechtsanwalt gehen kann.
Finanzplanung, also diese Nachlassplanung ist ja auch quasi ein Teil der Finanzplanung. Ja. Also es geht ja quasi schon viel früher los und das ist dann ein Teil sozusagen. Ja, sehr spannend. Also vielen Dank für die Ausführungen. Ich möchte da wirklich nochmal appellieren an euch Zuschauer, gerne mal Kommentare schreiben, was so Spezialfragen, sage ich jetzt mal, sind oder welche Themen euch da interessieren, weil ich würde das gerne wirklich vertiefen mit Ihnen, weil da gibt es so viele einzelne Bereiche, wo man wirklich nochmal detaillierter reingehen könnte und sollte. Und das würde mir sehr viel Spaß machen, wenn Sie sich da auch noch dazu bereit erklären.
Sehr gerne.
Umso besser. Perfekt. Ja, dann würde ich sagen, ein guter Überblick zum Thema Nachlassplanung ist sehr wichtig und bedanke mich für Ihre Zeit, Frau Dr. Rosendorfer, und gerne demnächst hier wieder bei uns im Studio.
Ja, vielen Dank, Herr Jordan. Mir hat es auch sehr viel Freude gemacht. Dankeschön.
Perfekt. Super. So, das war das Gespräch mit Dr. Tatjana Rosendorfer zum großen und super spannenden Thema Nachlassplanung. Ich hatte es ja schon erwähnt, in der Videobeschreibung findest du nochmal eine Menge an Links und Informationen zu diesem Thema. Da kannst du dich also hervorragend nochmal im Nachgang einlesen. Das VZ Vermögenszentrum veranstaltet auch regelmäßig Webinare zu diesem Thema. Vielleicht möchtest du dich da ja auch mal anmelden. Die sind natürlich kostenfrei. Links findest du auch in der Videobeschreibung. Ansonsten würde es mich sehr interessieren, welche Spezialthemen beim Thema Erben und Vererben euch noch interessieren würde, weil dazu würde ich mir dann gerne nochmal Frau Rosendorfer einladen und mit ihr diese Themen dann im Detail besprechen. Also nutzt da gerne die Kommentarfunktion. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr wieder beim nächsten Mal mit dabei seid, hier auf dem Kanal von Extra ETF. Bis dann, ciao.